Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, das Wort zur Predigt steht, keine Überraschung, im Hebräerbrief, Hebräer 4, die Verse 1 bis 11. Dort lesen wir: Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte: Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir: Am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt: Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von aller seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles geschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben, und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Soweit das Wort des Herrn. Liebe Geschwister, unser heutiger Text schließt thematisch unmittelbar an den vorausgehenden Text an. Der Wechsel von Kapitel 3 zu Kapitel 4, das könnte man ja meinen, bringt keinen thematischen Bruch. Ja, wir befinden uns weiter im zweiten Hauptteil, im Überabschnitt Kapitel 3,1 bis Kapitel 4, Vers 13. Und in diesem Abschnitt ermahnt der Autor hier seine Hörer zur Treue, zur Glaubenstreue. Ausgangspunkt dieser Ermahnung, wir hatten das gesehen, war die Darstellung der vorbildhaften Treue des Sohnes Gottes. Kapitel 3, Verse 1 bis 6. Dieser Treue Christi sollten sie nacheifern. Sie sollten sich an dieser Treue orientieren. Und nach diesem guten Beispiel, diesem Vorbild, brachte er dann ein schlechtes Beispiel. Ja, diesem Beispiel vorbildhafter Glaubenstreue ließ er ein Beispiel fehlender Glaubenstreue folgen. Im Unterabschnitt Kapitel 3, 7 bis 19, das hatten wir vor zwei Wochen gesehen, da schilderte er seinen Hörern das Schicksal der Wüstengeneration, das Schicksal jener Israeliten, die unter Mose aus Ägypten ausgezogen waren, die dann aber in der Wüste sterben mussten, weil sie Gott nicht vertrauten, weil sie anders waren als Josua und Kaleb. Und beherrscht wurde dieser Abschnitt von einem ausgedehnten Zitat aus Psalm 95, einem Psalm von David. In diesem Psalm warnt David eindringlich seine Leute, seine Landsleute vor dem Unglauben. Und er tut dies eben, indem er auf diese Wüstengeneration Bezug nimmt. Indem er ihnen die schlimmen Folgen ihres Unglaubens vor Augen stellt. Ich lese das nochmal. Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen mich, Gott, auflehnten an jenem Tag der Prüfung in der Wüste. Sie haben mich herausgefordert und mich auf die Probe gestellt, nachdem sie 40 Jahre lang gesehen hatten, was ich tat. Diese Generation hat mich angewidert. Ich sagte, alles, was sie wollen, ist verkehrt. Nie haben sie meine Wege verstanden. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, in meine Ruhe nehme ich sie niemals auf. Also dieses Psalmzitat brachte der Autor und er legte das auf die Situation der Hebräer aus. Und am Ende dieses Unterabschnitts, da zog er das Fazit, wir sehen, sie konnten nicht in die Ruhe Gottes gelangen, weil sie Gott das Vertrauen verweigert hatten. Das war das Fazit. Die Wüstengeneration erreichte nicht das Ziel. Sie erreichte nicht die verheißene Ruhe Gottes. Warum? Wegen ihres Unglaubens. Und genau an diesem Punkt, liebe Geschwister, setzt der Autor heute wieder ein. Genau hier, an der Aussage von Kapitel 3, Vers 19, knüpft er wieder an. Und wir mit ihm. Gottes verheißene Ruhe für sein Volk, so lautet heute Morgen unser Thema. Wir gehen gleich zum ersten Predigtpunkt über. Gottes verheißene Ruhe für sein Volk, Punkt 1 heute Morgen. Eine Ruhe, die nur denen offen steht, welche dem Evangelium glauben und in diesem Glauben trotz aller Anfechtungen ausharren. Liebe Geschwister, wie gesagt, zwischen Kapitel 3 und 4 kein thematischer Bruch. Beide Abschnitte handeln vom Glauben, von der Treue im Glauben, von ausharrendem Glauben. In beiden Abschnitten ermahnt der Autor seine Hörer zu eben solchem Glauben. Er macht klar, ohne solchen Glauben, liebe Hebräer, geht nichts. Das wird in diesem Abschnitt vom Anfang bis zum Ende deutlich. Und auch hier bei uns heute in unserem Text wird das deutlich. Beispielsweise in den Versen 1 und 11 lesen wir das nochmal. Vers 1, da sagt er, wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste, er habe das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Und dann Vers 11, setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Also wie gesagt, Kapitel 3, Vers 19, da war vom Scheitern der Wüstengeneration die Rede. Und hier in Kapitel 4, Vers 1, da nimmt der Autor darauf Bezug und er wiederholt hier die Ermahnung von Kapitel 3, Vers 12. Da hieß es, achte darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein widerspenstiges, ungehorsames Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Er wiederholt das, aber hier bei uns in Kapitel 4, da schlägt er einen schärferen Ton an. Er spricht hier von Furcht. Furcht davor, dass der eine oder andere von ihnen das Ziel verfehlen könnte. Dass er gleich der Wüstengeneration nicht in die verheißene Ruhe kommen könnte. Gott zu fürchten ist heute nicht populär. Aber für den Autor hier hat Furcht, Gottesfurcht, einen legitimen Stellenwert. Für ihn ist Furcht gegenüber Gott und gegenüber seinem Wort normal. In Kapitel 10, Vers 27, da spricht er von dem schrecklichen Gericht, das alle fürchten müssen, die sich gegen Gott auflehnen. Oder wenige Verse weiter, Kapitel 10, Vers 31, da sagt er, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, ist schrecklich. Oder Kapitel 12, 21, da nimmt er auf die Offenbarung Gottes am Sinai Bezug. Und da sagt er, ja, so furchtbar war der Anblick, dass sogar Mose, selbst Mose sagte, ich zittere vor Angst. Ja, für den Autor ist Gottesfurcht Normalität, ist eine angemessene Reaktion des Menschen auf Gott. Ja, er selbst ist es ja, der hier versucht, bei seinen Hörern solche Furcht, solche rechte Furcht zu wecken. Ja, sie sollen den Ernst ihrer Situation erkennen. Und er will sie so zum Ausharren im Glauben bewegen. Sie sollen sich vergegenwärtigen, wie schrecklich der Fall der Fälle wäre, wenn einer von ihnen nicht in die verheißene Ruhe käme. Und dieser Schrecken soll sie dazu anspornen, alles zu geben, alles Mögliche zu tun, dass dieser Fall nicht eintritt. So lesen wir es in Vers 1 am Anfang und ganz ähnlich in Vers 11 am Ende. Sie sollen alles daran setzen, dass sie an der verheißenen Ruhe teilhaben werden. Aber wichtig, der Autor lehrt hier nicht, das hatten wir schon das letzte Mal gesehen, dass Christen das Heil verlieren können. Nein, aber er rechnet ganz offensichtlich mit der Möglichkeit von Mitläufern und Mitläuferinnen. Er rechnet mit Personen in der Gemeinde, die nicht in rechtem Glauben stehen, die sich wohl zur Gemeinde halten, aber letztlich nicht richtig glauben. Nicht oder noch nicht richtig zu Christus gehören. Ja, die noch Rettung brauchen, die es nötig haben, aufgeweckt zu werden. Da denken wir an das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und der Autor weiß auch, dass auch der wahre Glaube Ermahnung braucht, damit er eben letztlich ausharrt, durch alle Schwierigkeiten hindurch, damit er bei Christus bleibt. Also, alles dran setzen, dass sie an der verheißenen Ruhe teilhaben werden. Alles dran setzen, da fragt man sich, ja, wie soll das gehen, was soll man da dann machen? Sie sollten im Glauben bleiben. Sie sollten in ihrem Bekenntnis zu Jesus Christus verharren, in Wort und in Tat. Das ist es, worum es hier geht. Er fordert sie hier aber nicht, das wäre ein anderer Irrtum, er fordert sie hier nicht zu eigener Leistung auf, zu irgendetwas, was sie aus eigener Kraft heraus leisten könnte. Ja, wir Menschen, wir denken ganz schnell in diesen Kategorien. Ja, da ist ein Wort, das kommt als Aufforderung an mich ran und ich denke, mache ich, kann ich. Aber das ist hier nicht gemeint. Der Autor fordert hier nicht zu eigener Leistung auf, ganz im Gegenteil, er fordert zum Glauben auf, zum fortwährenden Vertrauen auf die freie Gnade Gottes. Rechter Glaube ist ja gerade nicht auf uns selbst, sondern nach außen hin gerichtet, auf eine Person, auf Jesus Christus und sein Werk. Denken wir an den Heidelberger. Er beschreibt den wahren Glauben und nennt zwei Merkmale. Einmal die gewisse Erkenntnis und zweitens das herzliche Vertrauen. Also wer wahren Glauben hat, der hält einmal das gesamte Wort Gottes für wahr. Es ist ihm gewiss. Und er hat ein herzliches Vertrauen. Vertrauen worauf? Vertrauen auf sich selbst? Nein, Vertrauen darauf, dass nicht nur anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist, aus lauter Gnaden allein um des Verdienstes Christi willen. Der wahre Glaube, wie ihn der Autor hier fordert, ist keine eigene Leistung. Im Gegenteil, es ist ein herzliches Vertrauen auf die freie, geschenkte Gnade Gottes. Dass wir uns nicht missverstehen, dieser Glaube wird sicher auch nach außen hin sichtbar werden. Ja, das muss er. Aber es ist eben alles andere als eine eigene Leistung. Es ist ein vertrauensvolles Handeln in der Gnade Gottes, ungeachtet aller persönlicher Schwäche, ungeachtet des Versagens, das sich bei jedem Christen mitunter täglich findet. Also der Autor fordert seine Hörer zum ausharrenden Glauben an das Evangelium. Warum? Weil diesem Glauben zentrale Bedeutung zukommt. Weil nur dieser Glaube in die Ruhe Gottes bringt. Ja, der Autor selbst betont das in Vers 3. Dort lesen wir, wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Hier spricht er von der glaubenden Gemeinde. Von der Gesamtheit aller, die wirklich an Jesus Christus glauben. Diese werden in die verheißene Ruhe kommen, eben weil sie glauben. Da mag es in der Gemeinde den einen oder anderen geben, der nicht glaubt und der die Ruhe Gottes letztlich nicht erreicht. Aber die, welche dem Evangelium geglaubt haben, werden nicht scheitern. Hier gilt 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also Gottes verheißene Ruhe für sein Volk ist eine Ruhe für Gläubige. Nur Menschen, die in recht verstandener Weise glauben, kommen da rein. Das war zu Zeiten des Alten Bundes so und das ist auch zu Zeiten des Neuen Bundes nicht anders. Neutestamentlich sagen wir, nur den Menschen, die an Jesus Christus glauben, gilt Gottes verheißene Ruhe. Nur den Menschen, die in diesem Glauben an ihn stehen und in diesem Glauben bleiben, durch alle Schwierigkeiten und Anfechtungen hindurch. Da kann es dann durchaus sein, dass sie Krisen durchleben, auch schwere Krisen, bis dahin, dass sie zeitweise Christus und seiner Gemeinde den Rücken kehren. All das ist möglich. Aber alle wahren Gläubigen kehren wieder zurück, weil Christus sie zurückbringt. Also nochmal, Gottes verheißene Ruhe für sein Volk ist eine Ruhe für die Gläubigen. Für sie allein ist diese Ruhe reserviert. Und vor diesem Hintergrund ermahnt der Autor die Hebräer hier zum Glauben. Aber jetzt noch eine andere Frage. Wie nun konnten die Hebräer dieser Forderung hier nachkommen? Wie konnten sie das denn machen, alles dran zu setzen, damit sie im Glauben bleiben würden? War eigene Aktivität hier überhaupt möglich, wo der Glaube doch ein Geschenk ist? Ja, zweifellos. Eigene Aktivität war hier möglich, ist hier möglich. Und auf welche Weise lernen wir am besten vom Autor selbst? Denn was tut er hier? Antwort: Er konfrontiert seine Hörer mit dem Wort Gottes. Er fügt Schriftzitat an Schriftzitat und wendet es auf ihre Situation an. Er handelt nach den Grundsätzen von Römer 1, Vers 16 und Römer 10, Vers 17. Im Evangelium ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle, die der Botschaft glauben und sie im Vertrauen annehmen. Und der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Also der Autor wusste, wie Glaube entsteht und wie Glaube erhalten bleibt, durch das Wort Gottes. Dieses Wort, das Evangelium ist es, das selbst den Glauben schafft. Und dieser Einsicht folgend zitiert er das Wort Gottes und argumentiert damit, ermahnt damit. Ja, denken wir in Kapitel 3, Vers 13. Da sprach er ja von dieser gegenseitigen Verpflichtung zur Ermahnung innerhalb der Gemeinde. Und er selbst ist es, der das hier beherzigt. Er vermittelt seinen Brüdern, seinen Schwestern das Wort Gottes. Diese eine lebensverändernde Kraft. Diese Kraft, die zum Glauben bringt und im Glauben erhält. Fassen wir den ersten Punkt zusammen. Die verheißene Ruhe Gottes ist eine Ruhe, die nur wahren Gläubigen offen steht. Menschen, die Jesus Christus vertrauen und die dieses Vertrauen durch alle Anfechtungen hindurch behaupten, die darin ausharren. Vor diesem Hintergrund war die Aufforderung an die Hebräer: Sorgt voller Furcht dafür, dass ihr im Glauben steht. Tut alles dafür, dass ihr an das Ziel eures Glaubens gelangt. Ihr selbst und auch eure Brüder und Schwestern. Tragt dafür Sorge, indem ihr eben das Wort Gottes an euch selbst wirken lasst, euch von diesem Wort ermahnen und ermuntern lasst und indem ihr eurerseits den Bruder und die Schwester ermuntert und ermahnt. Die Anwendung für uns, so meine ich, ist deutlich. Auch wir brauchen die glaubensschaffende und glaubenserhaltende Wirkung des Wortes Gottes. Von daher ermahnen wir uns gegenseitig mit diesem Wort. Geben wir diesem Wort Raum, nicht nur am Sonntag, sondern lesen wir Gottes Wort täglich. Lesen wir es ausgedehnt, wenn uns das möglich ist. Und meditieren wir darüber. Ja, lernen wir es auswendig, sagen wir es uns immer wieder vor, sinnen wir darüber nach. Dann wird unser Glaube wachsen. Und dann werden uns alle Anfechtungen, und die gibt es ja, den sehen wir uns ja auch gegenüber, alle Anfechtungen werden uns nicht zu Fall bringen. Nutzen wir das Heilmittel, das Gott uns gegeben hat. So, aber auch nur so werden wir durchkommen. Ohne das Wort Gottes werden wir es nicht schaffen. Liebe Geschwister, Gottes verheißene Ruhe für sein Volk ist eine Ruhe, die nur wahren Gläubigen offen steht. Und wir haben gesehen, was das bedeutet. Aber was ist das überhaupt, die Ruhe Gottes? Ja, was ist mit dieser verheißenen Ruhe gemeint? Auch auf diese Fragen gibt uns der Autor Antwort. Er sagt uns auch einiges über diese Ruhe selbst. Gottes verheißene Ruhe für sein Volk, Punkt 2 heute Morgen, eine noch nicht erfüllte und damit noch erreichbare Zukunft. Wir lesen noch einmal die Verse 1b bis 10. Da schreibt er, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor, auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Wir jedoch haben die Botschaft geglaubt und angenommen, und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe, an der Ruhe, auf die Gott sich bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe zwar schon seit der Erschaffung der Welt, denn dort, wo vom siebten Schöpfungstag die Rede ist, lesen wir, am siebten Tag, als Gott das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Die, denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Sonst hätte Gott nicht zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal von einem Heute gesprochen. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von aller seiner Arbeit ruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Also was meint der Autor hier mit der verheißenen Ruhe Gottes? Was hat er vor Augen, wenn er wieder und wieder von dieser Ruhe spricht? Ursprünglich war mit der Ruhe Gottes ein Ort gemeint. Das Land Kanaan, das verheißene Land. Das wird deutlich, wenn wir an das Zitat von Psalm 95 denken. Oder 5. Mose, Kapitel 12, Vers 9, da sagt Mose zu Israel, denn ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe und zu dem Erbteil gekommen, das dir der Herr dein Gott geben wird. Ihr werdet über den Jordan gehen und in dem Lande wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe austeilen wird. Und er wird euch Ruhe geben vor allen euren Feinden um euch her und ihr werdet sicher wohnen. Also das Land Kanaan als die verheißene Ruhe für sein Volk. Ja, das Land jenseits des Jordans als der Heilsort Israels. Ja, der Ort, wo sie Ruhe finden sollen. So ganz offensichtlich die ursprüngliche Bedeutung und das ursprüngliche Verständnis. Unser Autor nun weicht von dieser Deutung ab. Er macht klar, dass diese rein lokale Deutung wesentlich zu kurz greift. Ja, das wird schon in Vers 1 und 2 deutlich. Dort sagt er, dass die Verheißung Gottes weiterhin besteht. Man fragt sich, wie kann das sein, wo Israel doch später in das Land kam? Was meint er damit? Und was er meint, das wird dann im Verlauf von Vers 8 deutlich. Da sagt er eben, Josua hat das Volk wohl in das Land geführt. Israel kam in das Land Kanaan, aber an der eigentlichen Ruhe Gottes hatten sie dadurch keinen Anteil. Der Autor legt hier großen Wert darauf, dass die Erfüllung der Verheißung noch aussteht. Ja, dass die Hebräer noch zur Ruhe Gottes gelangen können, ja gelangen müssen. Ja, weil diese Ruhe noch aussteht, ermahnt er die Hebräer überhaupt zum Glauben und zum Ausharren. Weil diese Ruhe noch erreicht werden kann, ja noch erreicht werden muss, wäre das Rennen schon gelaufen, dann würde er das gar nicht machen. Dann wäre jede Ermahnung unnötig. Denken wir an ein Bewerbungsverfahren, an eine Bewerbung um einen attraktiven Arbeitsplatz. Solange dieser Posten nicht vergeben ist, tue ich alles, um diese Stelle zu bekommen. Ich werde meine Bewerbung optimieren. Ich werde das beste Foto auswählen. Wenn es nötig ist, werde ich für diese Bewerbung extra neue machen lassen. Ich werde über den Text des Anschreibens brüten, werde hin und her formulieren. Dann gebe ich die Bewerbung persönlich ab. Ich werde mich hierzu angemessen kleiden, werde bei diesem Termin nur den besten Eindruck zu machen suchen. Später werde ich telefonisch nachfassen, immer mit der freundlichsten und interessiertesten Stimme, die ich hervorbringen kann. In der Zwischenzeit werde ich mich auf ein mögliches Vorstellungsgespräch vorbereiten, werde alle Informationen über das betreffende Unternehmen, ja, auf die ich Zugriff habe, irgendwie zusammentragen. Ja, ich werde sie vielleicht auswendig lernen. Kurz, ich werde alles Mögliche tun, um diesen Job zu bekommen. Aber was ist, wenn das Rennen schon gelaufen ist? Wenn schon ein anderer eingestellt wurde? Ja, dann lasse ich das natürlich. Denn dann weiß ich, das bringt alles nichts mehr. Die Chance bzw. die Verpflichtung ist dahin. Die Verheißung der Ruhe Gottes ist noch offen. Sie hat sich bisher nicht gefüllt. Nicht in der Landnahme unter Josua und auch später nicht. Sie besteht noch, sie ist noch erreichbar. Und das heißt, sie muss durch ausharrenden Glauben noch erlangt werden und sie kann noch erlangt werden. Ja, das sagt er schon in Vers 1b. Und im weiteren Verlauf begründet der Autor diese Aussage dann. Und er tut dies wiederum mit der Heiligen Schrift. Er bringt drei Argumente, die ihm dafür sprechen, dass die Verheißung der Ruhe noch fortbesteht, dass man in diese Ruhe noch hineingehen kann. Ich nenne sie zunächst und gehe dann anschließend auf sie ein. Erstens verweist er auf die Parallelen zwischen Gemeindesituation, also Situation der Hebräer, und der Situation der Wüstengeneration. Zweitens verweist er auf das Scheitern der Wüstengeneration. Und drittens verweist er auf Genesis 2 und Psalm 95, also 1. Mose 2 und Psalm 95. Nun, in aller Kürze zu den Argumenten im Einzelnen. Argument 1, die Verheißung der Ruhe besteht weiterhin, weil die Gemeindesituation der Situation der Wüstengeneration gleicht. Schauen wir noch einmal in Vers 2 und Vers 3a. Dort zieht der Autor Parallelen und er macht deutlich, sowohl den Vätern als auch den Hebräern wurde das Evangelium verkündet. Ja, das Evangelium an die Väter lesen wir in 2. Mose 3, Verse 16 bis 17. Dort sagt Gott zu Mose: Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen. Sagt zu ihnen: Der Herr, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt: Ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also Gott verkündete dem Volk: Ich erlöse euch aus dem Sklavenhaus und ich bringe euch in meine Ruhe. Und ganz ähnliches ist der Gemeinde verkündet worden. Ja, denken wir einmal an den Heilandsruf, Matthäus 11, Vers 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also beiden Gruppen ist hier das Evangelium verkündet worden. Genauer, die Verheißung der Ruhe Gottes. Das ist das erste Argument, was der Autor hier dafür vorbringt, dass diese Verheißung fortbesteht. Dann das zweite Argument, nochmal das Scheitern der Wüstengeneration. Die Väter gehorchten dem ihnen verkündeten Evangelium nicht, also diese Wüstengeneration. Sie verweigerten Gott das Vertrauen. Sie glaubten nicht, dass Gott sie in das Land bringen könnte. Sie hatten nicht dieses herzliche Vertrauen, dass Gott ihnen wohlgesonnen ist. Ja, sie scheiterten an ihrem Unglauben. So lesen wir jetzt in Vers 2 und dann später in Vers 6 und 7. Dort sagt er: Die, denen er dieses Angebot, also die Verheißung der Ruhe, ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht, weil sie ihm nicht gehorchten. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Also das Argument ist hier folgendes: Weil die ursprünglichen Adressaten versagt haben, steht die Erfüllung noch aus. Ja, denken wir an eine Einladung zum Essen. Da hat man alles vorbereitet, der Tisch ist gedeckt, das Essen gekocht, Der Wein ist entkorkt. Und dann sagen die ursprünglich eingeladenen Gäste ab. Die Plätze bleiben frei. Ja, dann ist da eben noch Platz. Dann muss das Essen nicht weggetan werden. Dann muss es eben von anderen verspeist werden. Dann werden andere in den Genuss der Kochgünste kommen. Also so das zweite Argument. Das Scheitern der Wüstengeneration, ihr Versagen hebt die Einladung nicht auf. Und abschließend das dritte Argument, der Verweis auf Genesis 2 und Psalm 95. Davon lesen wir in den Versen 3b und 4. Einmal, da nimmt der Autor Bezug auf 1. Mose 2 und er macht da deutlich, die Verheißung der Ruhe Gottes, die kam nicht erst mit dem Exodus, die kam nicht erst mit dem Auszug aus Ägypten, sondern diese Ruhe, diese Verheißung der Ruhe, die kam schon viel früher, die kam schon sozusagen mit der Schöpfung. Schon im Schöpfungsbericht ist von dieser Ruhe die Rede. Und ergänzt wird dieses Argument dann durch den Verweis auf Psalm 95. Ja, in diesem Gedicht spricht David Jahrhunderte nach dem Exodus von der verheißenen Ruhe. Ja, zu einer Zeit, als Israel schon lange im verheißenen Land lebte. Also der Autor macht hier deutlich, die Verheißung von Gottes Ruhe war kein singuläres Ereignis, keine Zusage, die eben jetzt hier nur auf die Wüstengeneration beschränkt war. Sondern ganz im Gegenteil, diese Verheißung Gottes durchzieht die gesamte Heilsgeschichte. Von der Schöpfung an bis zur Vollendung gilt diese Verheißung, dass Gott sein Volk in seine Ruhe bringen möchte. Und das Ergebnis seiner Argumentation zieht er dann in Vers 9. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Die Ruhe Gottes, die seinem Volk verheißen ist, ist noch verfügbar. Es handelt sich um eine noch nicht erfüllte und damit noch erreichbare Zukunft. Dies legt er hier den Hebräern in aller Deutlichkeit auseinander. Macht er ihnen durch eine gründliche Argumentation klar. Wieder eine Argumentation anhand der Heiligen Schrift. Das war Ermunterung auf der einen Seite und Ermahnung auf der anderen Seite. Ermunterung in der Weise, lieber Bruder, liebe Schwester, der Zug ist noch nicht abgefahren. Es ist noch Gnadenzeit, es ist noch dieses Heute. Ja, du kannst dein Leben noch in Ordnung bringen. Du kannst zu ihm umkehren. Du kannst dich auf die Seite von Josua und Kaleb stellen. Und auf die Seite von Abraham, Mose, Paulus, Petrus. Noch ist Zeit, noch ist Gnadenzeit. Aber eben auch Ermahnung. Bruder, liebe Schwester, achte auf dein Leben. Sieh zu, dass du im Glauben bist und bleibst. Das Rennen ist noch nicht gelaufen. Wir müssen noch auf die Erfüllung warten und wir müssen noch im Glauben ausharren. Gleiches gilt für uns, auch auf uns können wir diese Aussagen übertragen. Auch wir müssen durch die ausstehende Erfüllung oder uns durch die ausstehende Erfüllung ermuntern und ermahnen lassen. Zur Ermunterung soll dabei noch der letzte Predigtpunkt dienen, auf den ich kurz noch eingehen will. Gottes verheißene Ruhe für sein Volk, Punkt 3 heute Morgen, eine Ruhe, die sämtliche irdische Vorschattungen weit überragen wird. Liebe Geschwister, der Autor stellt seinen Hörern hier die Ruhe vor Augen, die Ruhe Gottes vor Augen. Und wir hatten gesehen, es handelt sich um etwas Zukünftiges, um etwas, was sich noch nicht erfüllt hat, was noch in der Zukunft liegt. Und gemeint ist, so meine ich, ist es zu deuten, der Himmel. Und liebe Geschwister, diese Ruhe muss etwas Gewaltiges sein. So gewaltig, dass wir sie uns schwer vorstellen können. Diese Ruhe wird jeden irdischen Segen weit überragen. Den irdischen Segen gibt es ja auch. Gott hat uns ja hier auf der Erde nicht ungesegnet gelassen. Denken wir an das Volk Israel. Sie wohnten in einem Land, das von Milch und Honig überfloss. Weintrauben so groß, dass man sie mit zwei Männern an einer Stange tragen musste. Ein Land voller Granatäpfel und Feigen. Ein Land gespeist vom Frühregen und Spätregen. Später dann schenkte er ihnen Frieden ringsum. Er machte sie zum ersten aller Völker. Und vor allem, er schenkte ihnen Gemeinschaft mit ihm, schenkte ihnen die Stiftshütte, wo sie ihn suchen konnten, schenkte ihnen durch den Opferdienst Vergebung, schenkte ihnen sein Wort, das noch weit über diesen irdischen Segen hinauswies. Denken wir auch an uns. Welch einen großen Segen hat uns Gott gegeben? Welchen materiellen Segen? Welch einen Reichtum? Wir haben genug zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, Kleidung, einen Beruf, Gesundheit, Eltern, einen Ehepartner, Kinder. Aber vor allem, welch einen geistlichen Segen hat uns Gott schon in diesem Leben hier gegeben. Wir haben sein Wort, wir dürfen glauben, wir haben in Christus Vergebung, Freude, Frieden, wir haben eine Gemeinde. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Aber liebe Geschwister, dies alles, so wunderbar es auch sein mag, dies alles sind nur Vorschattungen. Alles nur ein schwacher Abglanz von dem, was uns erwartet. Uns, die wir in uns selbst nichts vermögen, die wir es nicht einmal fertig bringen, an Christus festzuhalten, die aber Christus selbst bei sich hält. Eigentlich wäre jetzt ein Zitat aus Offenbarung 21 angesagt, aber angesichts der fortgeschrittenen Stunde sehe ich davon ab. Aber lest ihr es, wenn ihr heute Nachmittag zu Hause seid. Lest von der herrlichen Hoffnung, von der Ruhe, die auf uns wartet, und lasst euch von dieser Hoffnung ermutigen und stärken, auf dass ihr ausharrt, bis unser geliebter Herr Jesus Christus wiederkommt, bis er uns in seine Ruhe holt. Ihm sei alle Ehre. Amen.